Vom Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama, die Lektion Nummer 9, Timotheus, Titus und Philemon. Und heute machen wir weiter auf der Seite 74 mit Titus. Titus, ja, über was handelt das Brief vom Apostel Paulus an Titus? Quasi über das gleiche Thema oder ähnliches Thema wie Timotheus. Apostel Paulus, ein erfahrener Leiter, das können wir laut sagen, ne? Apostel Paulus, ne? Wer hat noch nie gehört? Ja, der Apostel Paulus, der berühmte Apostel, der hat viele Gemeinden gegründet. Ein erfahrener Leiter, ein erfahrener Gemeindeleiter und ein erfahrener Leiter überhaupt im allgemeinen Sinn des Wortes. Was tut er? Er schreibt an einen weniger erfahrenen Leiter. Nur, es geht hier heute um ein bisschen was anderes. Die letzten Lektionen, 1. Timotheus, 2. Timotheus, haben wir studiert in den letzten 2 Wochen. Da ging es um Leiterschaft im Allgemeinen oder, ne, ich sage mal so, die Eigenschaften, die innerliche Eigenschaften eines Leiters. Und bei Titus geht's, ich sage mal so, mehr konkreter. Und ja, der rote Faden ist, wie Titus die Gemeinde organisieren soll. Ganz konkret. Ne? Timotheus, er war mehr so der Leitertyp. So entnehme ich das aus den Briefen. Der Typ, der mehr quasi so ähnlich wie Paulus geleitet hat und andere beeinflusst hat und gepredigt hat und so. Und Titus, der hatte so eine Gabe, die jetzt etwas anders war. Seine Gabe, oder besser gesagt, seine Aufgabe war, die Gemeinde zu organisieren. Ja, versteht ja auch ein total wichtiges Thema. Ich sage immer, Organisation ist total wichtig. Ne? Timotheus, dabei ging es um ja die Leiterschaft im theoretischen Bereich. Leiterschaft als, ne, als eine theoretische Frage. Das heißt, eine Frage, ja, wie macht man Leiterschaft? Oder welches Herz, in welcher Art und Weise soll der Leiter arbeiten? Und bei Titus geht es so eher konkreter, ja, Gemeinde organisieren. Und Punkt Nummer 1, gute Älteste sehr sorgfältig wählen. Punkt Nummer 2, Diskussionen über jüdische Gesetze verbieten. Punkt Nummer 3, gesunde Lehre lehren und gute Werke tun. Es geht so mehr Richtung konkrete Sachen vielleicht. Ich weiß nicht, warum der Apostel Paulus das macht. Er hat einfach Titus anders eingeschätzt als Timotheus. Ist auch ein wichtiger Punkt, ne, was hier nicht steht. Ne? Es steht nicht in der Bibel, ja, Timotheus und Titus, die hatten andere Temperamente oder so. Es steht nicht drin, aber man entnimmt das von der Art und Weise, wie er die Briefe schreibt. Kapitel 1. Ja, die Aufgaben, die Paulus Titus gab, war, Älteste einzusegnen. Andreas, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Ja. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Titus, Kapitel 1, Vers 5.
Ist auch, ne, ein wichtiger Aspekt der Gemeindeleiterschaft. Ein wichtiger Aspekt. Weil wir denken, ja, Gemeinde, das ist doch Himmel auf Erden, da praktizieren die Menschen, ne, die Nächstenliebe und sind immer nett zu sich und so weiter und alles funktioniert automatisch, der Heilige Geist führt alles und leider ist das nicht immer so, vieles funktioniert nicht automatisch. Was meine ich jetzt? Dass nicht alles automatisch funktioniert, ja, organisatorisch. Das heißt, wenn es jetzt eine bestimmte Aufgabe gibt, ne, zum Beispiel einen Gottesdienst, viele glauben, ja, ein Gottesdienst, warum sollen wir einen Gottesdienst organisieren? Ne, jeder kommt und jeder redet, was er will, was ihm gerade einfällt und alles wird schon irgendwie klappen. Ne, aber das ist halt nicht so. Paulus hat gesagt, setze Älteste ein. Das heißt, was sind Älteste? Menschen, die, ja, die einen Überblick auf die Gemeinde haben, die die Gemeinde beraten, die das Zusammenleben unter den Geschwistern ermöglichen. Das bedeutet das Wort Älteste. Das sind so Menschen, die einfach eine bestimmte geistliche Reife schon erreicht haben. Und dann können die viel besser andere Menschen, kann man sagen, Konflikte lösen und das Zusammenleben besser organisieren. Und ein Problem, was Paulus schon bemerkt hatte, das sind wir Medien in der heutigen. Ein Problem, was Paulus immer bemerkt hatte, war diese hier, viele widerspenstige, leere Schwätzer und Verführer. Wir hatten das schon letzte Woche kommentiert, dass Paulus auch Timotheus gesagt hat, ne, halte dich fern von Leuten, die dies und das tun oder so und so sind. Ne? Und hier auch, Paulus sagt, verbiete diese Leute den Mund, besonders die aus der Beschneidung. Wir hatten hier in den ganz vielen anderen Briefen vom Apostel Paulus gesehen, wie er dieses Problem der jüdisch tendierende Lehrer oder der Leute, ne, die religiös tendierten zu dieser Schiene, religiös, gesetzlich, die haben immer was erfunden und so heute ist es genauso, die erfinden immer irgendwas, um zu sagen, ja, schau mal, das müssen wir machen, jenes müssen wir machen, da gibt's dieses Buch, jenes Bibelvers und so weiter und immer, die wollen immer irgendwas finden, um Lasten auf Menschen aufzubürden. Jesus hat das den Pharisäern gesagt, ihr wirft Lasten auf die Menschen und ihr selber wollt diese Lasten nicht tragen. So ist es, ne? Mit Gesetzen, mit Religiosität, du musst dies tun und jenes tun. Und so haben die das geistliche Leben kaputt gemacht. Auch im Fall von Titus und Paulus sagt, ne, verbiete solche Diskussionen. Ne, wenn Leute anfangen zu diskutieren, sag, hör damit auf, lass uns beten, lass uns Gemeinschaft haben und solche Diskussionen, die nicht erbaulich sind, lass uns damit aufhören. Titus soll sie streng zurechtweisen, Vers 13, dass sie von den jüdischen Legenden ablassen. Jüdische Legenden, ne? Was soll ich darunter verstehen? Wir kennen viele jüdische Legenden, Geschichten, die die Juden sich untereinander erzählen. Davon kenne ich einige. Die erzählen bestimmte Geschichten, als wären die aus der Bibel, versteht ihr? Und die Menschen, die die Bibel nicht verstehen, die denken, dass, ne, da ist ein Jude, der erzählt Sachen und das ist wahrscheinlich aus der Bibel. Und so, solche Leute gibt es bis heute. Ne? Die Werke solcher Leiter zeigen, dass sie Gott nicht kennen. Betty, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Titus 1, 6.
Ja, das ist klar. Es gibt Leute, die immer nur rumdiskutieren, die immer nur die Besserwisser sein wollen, die kommen irgendwo an und denken sich, ja, ich werde denen jetzt zeigen, dass ich die Bibel viel besser kenne als die anderen und so weiter. Aber ihre Werke, das heißt die Art und Weise, wie sie handeln oder das, was sie tun, ist nicht Liebe erfüllt. Das merkt man. Ne? Noch vor ein paar Tagen hat mir jemand sowas erzählt, dass in einer Gemeinde jemand angekommen ist und hat gesagt, ja, ich war schon in 10 Gemeinden und niemand konnte mich widersprechen in meiner Argumentation. Ne? Und dann hat dieser Bruder gesagt, ja, vielleicht bist du nicht im richtigen Ort, weil solche Sachen mögen wir hier nicht. Ne? Ganz klar, das heißt, Leute, die kommen und sagen, ja, ich habe hier ein paar Ideen und niemand kann die widersprechen. Ja, warum tut jemand sowas, ne? Er denkt, Gemeinde ist ein Ort, wo die Leute diskutieren, Ideen diskutieren und sich mit Bibelverse auf den Kopf hauen oder sowas in der Art. Ne? Das ist völlig falsch. Ne? Das ist völlig falsch. Gemeinde ist ein Ort der Gemeinschaft, der Erbauung, der Liebe. Ne? Und wenn jemand da eine andere Meinung ist über ein bestimmtes Thema, okay, dann man kann das vielleicht unter 4 Augen diskutieren oder man kann ein Buch darüber lesen oder solche Sachen, aber Gemeinde ist ein Ort der Gemeinschaft. Kapitel 2, Thema gesunde Lehre. Das ganze Kapitel behandelt die Frage, was die gesunde Lehre ist. Vorbildliches Verhalten aller Geschwister, Vers 13 und folgendes. Jesus Christus hat uns erlöst und gereinigt, damit wir eifrig gute Werke tun. Interessant, ne, dass hier der Apostel Paulus gesunde Lehre mit Werke verbindet. Wie können wir das verbinden? Weil viele denken, ja, gesunde Lehre heißt alles theologisch korrekt, die ganze Dogmatik auswendig kennen und viele Bücher gelesen zu haben. Aber Paulus, er sagt ungefähr so, Leute, was ne, bringt es, wenn wir hier 1000 oder 100 Bücher auswendig kennen über Dogmatik und die ganzen Dogmen und die ganzen Aussagen und die ganzen Bibelverse, wenn das unser Leben nicht verwandelt, nicht verändert. Ich habe noch gestern nachgedacht über Matthäus 25 und da sind verschiedene Gleichnisse Jesu und eines davon ist dieses Gleichnis von den Böcken und die Schafe, ne, wo Jesus die Böcke und die Schafe trennt und dann sagt er den Böcken, ja, ihr habt mich nicht besucht, als ich gefangen war, als ich krank war, habt ihr mich nicht besucht. Und als ich gehungert hatte, habe ich mir kein Essen gegeben. Okay, darum seid ihr verurteilt. Und dann haben die Schafe gefragt, ja Herr, wann haben wir dich hungern gesehen und wann haben wir dich gefangen gesehen? Das heißt, die wussten gar nicht, die haben gar nicht gemerkt, dass sie das getan haben, dass sie anderen Menschen geholfen haben. Und so ist es mit den Werken, mit der gesunden Lehre. Wenn jemand Jesus wirklich folgt, dann ändert Jesus den Mensch von innen nach außen, dass der Mensch anfängt, andere zu helfen und gar nicht merkt, dass er das tut. Dass Jesus eine Veränderung macht in unseren Herzen, die so tief ist, die so grundlegend ist, dass man es gar nicht merkt, dass wir jetzt ein anderer Mensch sind. Dass wir ne, von alleine, ohne Zwang, ohne zu merken, ja einfach anfangen, Gutes zu tun. Gute Werke. Ne? Und viele denken, ja, was sind gute Werke? Essen, Armen das Essen geben und Kranke besuchen. Ja, okay, aber wenn das aus einer Gesetzlichkeit stammt, wenn Leute das tun, weil denen das gesagt wurde, du musst das tun, das ist ein Gesetz, Jesus fordert das von dir und wenn du das nicht tust, gehst du in die Hölle und solche Sachen, ne? Das ist alles nur eine Fassade. Aber die gesunde Lehre, darum heißt es auch gesunde Lehre. Das heißt, eine Sache, wenn man so denkt an Gesundheit, was kommt in unseren Kopf? Ja, wenn ich an Gesundheit denke, denke ich an einen Körper, der sich bewegt, ne, der Freude hat am Leben und solche Sachen. Gesundheit und gesunde Lehre, ja, wenn wir als Christen uns freuen am Leben, das heißt uns freuen, anderen Menschen zu helfen, unsere Kräfte einsetzen für die anderen. Ich versuche das hier in Wörter zu fassen. Kapitel 3 von Titus. Gute Werke rechtfertigen nicht, aber alle, die an Gott glauben, sollen sich bemühen, sie zu tun. Das müsste man quasi gar nicht sagen. Ist einfach die Wiederholung von das, was ich gerade gesagt habe. Gute Werke, da kann man nicht erzwingen. Man kann nicht sagen, so jetzt musst du gute Werke tun und dann wirst du gerettet. Ne? Das wäre die Errettung verkaufen. Ne? Nein, die Errettung ist kostenlos. Aber was, ne, was für eine Rolle spielen dann die gute Werke? Ne? Die sind einfach, die spiegeln einfach den Jesus, der in uns lebt. Den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und wer keine gute Werke hat, wer schlecht handelt, wer ne, seine Lippen und seine Hände und seine Füße benutzt, um den Teufel zu verherrlichen oder anders gesagt, den Willen des Teufels zu tun, dem kann man schwer glauben, dass Jesus in sein Herz lebt. Ne? Das ist einfach verknüpft. Das, was in unser Herz ist, das strömt nach außen, das spiegelt sich nach außen. Ein Leiter soll törichte Streitfragen über Geschlechtsregister meiden. Ne? Nur dieser Satz ist schon so grammatikalisch, schon so kompliziert. Wie kann man das jetzt vereinfachen, ne, und sagen, Leute, hört auf mit dem Blödsinn, versteht ihr? Ne? Ich versuche hier diesen törichten Streitfragen über Geschlechtsregister, versteht ihr? So ein langer Satz mit solchen langen Worten, ne? Weil die da damals das gemacht haben. Die Juden, die haben sich gebrüstet an ihren Vorfahren. Ja, Abraham ist unser Vater. Und die hatten solche Geschlechtsregister, wie wir jetzt zum Beispiel im Evangelium nach Matthäus, Evangelium nach Lukas. Wir haben diese Geschlechtsregister, ne? Der zeugte den und der andere zeugte den anderen und der andere zeugte den dritten und so weiter. Der zeugte den. Das heißt, diese Geschlechtsregister, und die dienten, um sich auszuweisen, sozusagen, dass man wirklich ein Jude war. Und ne, die Juden, die glauben, dass ihre Errettung sich, das Fundament ihrer Errettung, ihren Bezug, ihr leiblichen Bezug zu Abraham ist. Das heißt, dass Abraham ihr leiblich ihr Vorfahren ist. Dann sagen, Abraham ist unser leiblicher Vorfahren. Und wie können wir das beweisen? Ja, wir können das beweisen. Wir haben doch einen Stammbaum. Und das war für die Juden total wichtig, das immer wieder, ne, nachzusprechen, ne, weil das hat man nicht jetzt auf Papier geschrieben, auf einen Zettel oder so, sondern man hat das auswendig gelernt. Ne, wer unser Vater ist, wer unser Großvater ist, unser Urgroßvater und wer Ururgroßvater, wer die alle sind, dass man das, ne, so weit wie möglich nach hinten erzählen konnte und so beweisen, dass man jetzt Abraham als Vorfahren hat und dadurch beweisen, dass man errettet ist. Und dadurch beweisen, dass man was Besseres ist. Ne? Und die haben gedacht, oh, das bringt viel. Ne? Das ist wichtig. Aber Paulus hat das gesagt, törichte Streitfragen. Er hat gesagt, das ist eine Dummheit. Niemand wird errettet, weil Abraham sein Urgroßvater war. Niemand wird dadurch errettet. Das haben wir zum Beispiel gelesen im Römerbrief und so weiter und so weiter. Ne? Man kann Sohn von Abraham sein. Aber wenn man nicht glaubt, wie Abraham, dann ist man jetzt im geistlichen Sinn kein Sohn, kein Nachfahren Abraham. Die des Glaubens sind Abrahams Nachfahren. Das ist nur ein Beispiel. Was hat das mit heutzutage zu tun? Ne, heute sind die Streitfragen halt anders. Wie die Leute sich selbst profilieren, wie die Leute sich selbst als was Besseres hinstellen wollen. Versteht? Es gibt Leute, die sich als was Besseres hinstellen wollen, weil sie ein neues Auto haben. Oder andere, weil sie jetzt, weil sie Doktor der so und so irgendwas sind. Ne? Dann denkt ihr, oh, alle müssen hier meine Hand küssen, weil ich, ne, das und das bin. Oder so, alle müssen mich von oben nach unten gucken, weil ich das und das bin und so weiter. Oder dass ich das habe und weil ich einen hohen Beamtenposten habe oder etc. etc. Das heißt, alles tolle Sachen. Aber in Gemeinden soll das nicht sein. In Gemeinden sind alle Geschwister. Vor Gott sind alle gleich. In Gemeinden soll man nicht diskutieren. Ja, ich bin mehr gerettet als du. Ich bin was Besseres als du, weil ich bin ein Sohn von einem Pastor und Enkel von einem Missionar. Ja, Andreas lacht, weil er weiß schon, was ich meine, ne? Weil ich bin das ja tatsächlich, ne? Ob ihr es glaubt oder nicht, seht ihr, wir mussten mich respektieren. Ja. Versteht ihr? Missionar, Sohn von Pastor und Enkel von Missionar. Ich bin quasi, ne, schon im Himmel, ne? Ja, und mein Urgroßvater war Abraham, ja.
Oh je. Ich mein,
gut, ein bisschen locker machen. Ein bisschen locker machen ist gut. Ja. Halleluja. Gut, und lass uns dann zu Philemon. Philemon, völlig anderes Thema. Ganz anderes Thema. Das heißt, Philemon, ne, er war ein Sklavenhalter. Ne, Sklavenhalter. Und wenn wir so denken, Sklavenhalter, was mache ich mit einem Sklavenhalter? Ich haue ihn. Weil sowas Unverschämtes, ne, wie kann jemand das tun? Ne? Ich verklage ihn. Lass mal sehen. Wolfgang, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave. Einen geliebten Bruder, besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich? Sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Philemon 16.
bei Sklavenhandel oder Sklaven zu besitzen ist für uns ein ganz schreckliches Wort. Weil, ja, Tatjana weiß, was ich hier meine, weil in Brasilien war die Sklaverei, die es in Brasilien gab, vor 100 und etwas Jahre, die war eine Sklaverei von der üblesten Art und Weise. Üblesten. Da wurden die Afrikaner nach Brasilien geschleppt und die wurden geschlagen, die wurden gedemütigt, die wurden gebunden, die wurden gequält, alles möglich hat man die mit denen gemacht. Die wurden schlimmer behandelt als viele Tiere. Das war sehr, sehr schlimm. Das heißt, aber deswegen müssen wir uns hier vergegenwärtigen, wie war die Sklaverei zur Zeit des Neuen Testaments. Das heißt, Sklave, ja, war eine Person, die sich selbst verkauft hat oder verkauft wurde. Ne? Einigen haben sich selbst verkauft, können wir auch nicht verstehen. Das heißt, werde ich erklären. Und was müssen wir dann verstehen? Das heißt, ja, Sklave sein war sehr schlimm, weil man, ne, gehörte man nicht mehr sich selbst. Man musste da jemanden dienen und er konnte befehligen, was er möchte. Der Herr eines Sklaven, ne, der konnte den Sklaven alles Mögliche auftragen. Aber sehr oft, ne, ich weiß nicht jetzt, ob mehr als 50% oder weniger, weiß nicht, aber sehr oft waren die Sklavenhalter gute Menschen. Die haben ihre Sklaven gut behandelt. Die waren nicht gezwungen, das zu machen. Es gab kein Gesetz, das gesagt hat, du musst deine Sklaven gut behandeln. Nein, das Gesetz gab nicht. Aber vielen haben es trotzdem gemacht, ihre Sklaven gut behandelt. Und die Sklaven waren auch, ich sage so, nicht weniger schlimm. Viele sind abgehauen oder so, ne? Oder haben ihre Herren umgebracht und solche Sachen. Ne? Und jetzt, was geschieht jetzt? Dieser Onesimus war ein Sklave und er ist abgehauen von Kolosse, ja, von dieser Stadt. Ist abgehauen und ist in Rom gelandet, in Rom. Und hat Paulus besucht. Und während diesem Besuch hat er sich bekehrt zu Jesus. Und was sagt Paulus? Ne? Er sagt nicht, Onesimus, hör zu, Sklaverei, es gefällt Gott nicht. Hau einfach weiter ab. Nein, Paulus hat gesagt, Onesimus, ne, dein Herr ist der Philemon, du musst zu ihm zurück. Er ist dein Herr. Ja? Und dann hat er dieses Brief geschrieben, wo er für Onesimus fürspricht. Er sagt, er schreibt dem Philemon, hör zu, Onesimus hat sich bekehrt, er ist jetzt ein anderer Mensch und er ist jetzt ein anderer Mensch. Und das Wort Onesimus bedeutet nützlich. Das Wort Onesimus bedeutet nützlich. Aber Onesimus ist abgehauen. Und vielleicht war Onesimus auch früher, bevor er sich bekehrt hat, rebellisch oder so, ne? Trotz seines Namens, ne? Aber jetzt sagt Paulus, schaut, jetzt wird dir Onesimus wirklich nützlich sein. Das heißt, er benutzt den Namen von Onesimus als ein Wortspiel im Brief. Sehr interessant, wie er das macht. Ne? Und ja, was können wir von dieses Buch lernen? Punkt Nummer 1, das Gestohlene zurückgeben. Wenn wir jemandem was gestohlen haben, müssen wir das zurückgeben. In diesem Fall war, ja, Onesimus hat einen Sklaven von seinen Herrn gestohlen, das heißt, er sich selbst, ne, entwendet. Das müsst ihr zurückgeben. Und Paulus schreibt auch an Philemon und sagt, Philemon, ja, du bitte, ne, als Christ sollst du auch Onesimus gut behandeln, als ein Bruder in Christus. Du bist sein Herr, ne, menschlich gesehen, aber du bist auch sein Bruder in Christus und deswegen darfst du ihn nicht misshandeln. Ne. Sehr wichtig, auch sehr wichtig, diese Information. Okay, unten steht, ja, Sklaverei. Durch diese Sklaverei wurden verschiedene soziale Situationen gelöst. Wenn jetzt zum Beispiel Menschen so arm waren, die konnten sich nicht mehr ernähren, was haben die gemacht? Sie haben sich selbst als Sklaven verkauft zu einem reichen Sklavenherr. Und da wussten die, der hat viel Geld, ne, der gibt mir immer zu essen oder so, ne, weil die Sklaven zumindest das Recht hatten, Essen zu bekommen, ne, oder anders gesagt, kein Sklavenhalter würde so dumm sein und seine Sklaven nicht zu essen geben, ansonsten hätten sie keine Kraft, nur zu arbeiten, ne, logisch. Das heißt, viele haben das gemacht, die haben sich selbst als Sklaven verkauft, damit sie zumindest zu essen hätten, ne. Manchmal waren sie so arm, manchmal gab es Hungersnöte über ein Land, über ein ganzes Land oder so, ne? Ein Beispiel. Oder andere, um Schulden zu bezahlen, war auch so eine Möglichkeit. Oder den Wehrdienst zu entfliehen, ne? Wehrdienst war früher nicht so wie heute, wo man jetzt schusssichere Weste hatten und sowas in der Art. Damals war die Chance, dass man dann wirklich umgekommen ist im Militär oder so, sehr, sehr groß und viele hatten Angst davon und dann hatten die gewusst, ja, wenn ich jetzt ein Sklave werde, dann muss ich nicht so Militär, ne? Auch so eine Sache, ne? Wo man so das vergleichen kann. Was ist schlimmer, Militär oder Sklavendienst, ne? Und viele haben gedacht, Sklavendienst, ne? Versteht ihr? Da kann man schon so ahnen, dass Sklavendienst nicht immer was ganz Schlechtes war. Ne? Paulus stiftete keine Sklavenrevolte an. Naja, das ist logisch ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil ja in der Zeit, wo es die Afrikaner nach Amerika, nach Südamerika, nach Nordamerika, nach Mittelamerika verschleppt wurden, gab es viele Christen darunter, die sich Gedanken gemacht haben, sich gefragt haben, ist das jetzt richtig? Ist das christlich? Darf ein Christ Sklaven haben oder nicht? Die haben sich das gefragt und ja, heute können wir vollmundig sagen, das ist ein Christ, darf keine Sklaven halten, ein Christ, ne, darf niemand sowas tun. Aber früher war das normal, früher war das ein System, ähnlich wie heute ein Arbeitnehmer. Ich sage so ähnlich, ne, bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich sage ähnlich, ne, ein Arbeitnehmer, er verkauft seine Zeit. Er sagt, hier stelle ich dir 8 Stunden zur Verfügung und ich mache alles, was du willst sozusagen und du gibst mir Geld dafür. Ne? Ich sage mal so, es gibt Kontaktpunkte zur Sklaverei, sagen wir so. Ne? Man bekommt etwas, man arbeitet, man bekommt etwas. Ne? Und man könnte sich sogar fragen, ob jetzt vielleicht bestimmte Arbeitnehmerverhältnisse heutzutage in bestimmten Ländern der Welt nicht sogar schlimmer sind als die Sklavereiverhältnisse früher. Versteht ihr, was ich meine? Ich will hier nichts verteidigen. Ich will die Sklaverei nicht verteidigen, aber ich will hier die Sache, sagen wir so, in einen gerechteren Licht stellen. Ne? Warum hier Paulus keine Sklavenrevolte anstiftete? Der hat nicht gesagt, Leute, Sklaven, das ist nicht von Gott, hört auch damit. Nee, er hat das nicht gemacht. Er hat nur gesagt, wenn es möglich ist, dass du dich freikaufst, okay, dann tue das. Aber wenn es nicht möglich ist, dann arbeite fleißig, sei treu, ne, und bete für deinen Herr und so weiter. Ne? Aus unserer Sicht ist es schwer zu verstehen. Aber wenn wir 10-mal darüber nachdenken, können wir vielleicht anfangen, das zu verstehen. Ob Sklave oder Freier, Sklaven sollen fleißig arbeiten, die Herren sollen gütig sein. Das war ein Verhältnis, das war ein Arbeitsverhältnis. Okay, heute hatten wir einen Lohn. Jeder arbeitet und bekommt am Ende des Monats so und so viel Geld. Okay, das ist ein System. Früher war das so, die haben gearbeitet und die haben Logis bekommen. Logis, das heißt, die haben Ort zum Schlafen, die haben Essen bekommen, die konnten sogar heiraten und so weiter. Die hatten bestimmt auch bestimmte Rechte. Wenn sie auch klein waren, diese Rechte, aber die hatten bestimmte Rechte. Letzter Satz. Jesus lehrte, keine Regierungen zu stürzen, sondern sich von Sünde fernhalten. Es scheint so, als würde ich hier über 2 verschiedene Themen reden. Aber ja, Jesus ist gekommen, um uns zu erretten, unsere Seele zu erretten und uns beizubringen, die Gerechtigkeit, die Liebe. Aber wenn jetzt eine Regierung ist, die ungerecht ist, dann sollen wir nicht denken, sie zu stürzen und sagen, ja, diese Regierung, die ist unchristlich, die müssen wir stürzen. Nee, sondern zu beten für diese Regierung und dass wir durch unser gerechtes Handeln andere Menschen beeinflussen und zeigen, dass es möglich ist, eine gerechtvolle Art und Weise zu leben. Und so hoffen wir, dass auch unsere Regierende das irgendwo auch kapieren und lernen, ja, es ist besser, in einer gerechten Art und Weise zu regieren. Ja, heutzutage können wir wählen, können wir unsere Präsidenten und Abgeordnete wählen und dann, das ist eine andere Situation als früher, ne? Damals gab es Kaiser und Könige und so, die eingesetzt wurden oder die ihren Posten von durch jetzt Abstammung bekommen haben oder durch Kriege und solche Sachen bekommen haben, sich das gewonnen haben und so. Und heute können wir unsere Regierungen wählen und da haben wir eine doppelte Verantwortung, dass wir die Leute wählen, die das Richtige machen oder weniger Falsches machen. Ne? Das ist auch eine weiterhin eine Verantwortung. Beten, beten, beten für die Regierung. Amen.
Amen. Amen.